NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen.
Nunca podía arrancar de mi pecho. Nunca el abrojito punzante guiando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido, ni amor.
El Abrojito, was Sie da gerade hörten, war ein jüdischer Tango, gespielt von Miguel Wolf. Er wird auch spielen bei den zweiten jüdischen Kulturtagen in Hamburg, die am nächsten Dienstag, den 4. November, feierlich eröffnet werden und bis Ende Dezember mehr als 40 Veranstaltungen bieten, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte. Am 20. November singt und spielt Miguel Wolf in einem sehr intimen Rahmen in der Zinnschmelze. Elisabeth Friedler ist die Kulturreferentin der Jüdischen Gemeinde Hamburg und verantwortlich für die Kulturtage. Frau Friedler, Tango und Jüdisches, wie kommt das zusammen?
Es gab verschiedene Auswanderungswellen nach Südamerika, vor allem auch nach Argentinien, aus Osteuropa. Ende des 19. Jahrhunderts sind viele Juden geflohen vor den Pogromen in Russland, vor dem Antisemitismus, aber auch zwischen den Weltkriegen und natürlich ab 1933 auch viele deutsche Juden nach Südamerika, nach Argentinien, Chile und so weiter.
Und die haben dann sich versucht, in die Musik zu integrieren?
Ja, sie haben versucht, sich über die Musik in die Gesellschaft zu integrieren und haben das natürlich adaptiert. Und ja, diesen Geschichten geht auch Miguel Wolf in seinem Konzert, also auf Spurensuche und geht diesen Geschichten nach. Und da wird man dann auch entdecken, dass manch ein David dann zu Raoul wurde, um sich halt mit dem Tango und dem Namen in die Gesellschaft zu integrieren und ein Teil dessen zu werden.
Wenn Sie solche Kulturtage vorbereiten, was wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre schon dauert, wie gehen Sie überhaupt vor? Was für ein Konzept haben Sie dann?
Also grundsätzlich haben wir das Konzept, dass wir diese verschiedenen Kultursparten, die wir für uns festgelegt haben, das ist Literatur, Musik, Religion, Judentum, Erinnerungskultur, darstellende und bildende Kunst, dass wir diese Kultursparten facettenreich gestalten wollen. Also, dass es nicht eine Schublade ist, Musik ist nicht nur Klezmer, sondern vielschichtig. Und so gehen wir zum Beispiel an alle Kategorien ran und versuchen, die vielseitig darzustellen. Und wir versuchen auch abzuwechseln, also wenn wir bei den ersten Kulturtagen 2023 Jazz hatten und Ladino-Musik, versuchen wir diesmal Swing, Tango und tatsächlich haben wir auch ein Klezmer-Konzert und verschiedene jiddische Konzerte.
Also Musik spielt eine Riesenrolle, habe ich gesehen bei den Kulturtagen. Und ganz herausragend dürfte am 8. November die Aufführung einer jiddischen Oper sein im Rolf-Liebermann-Studio. Die Wiederbegegnung, also zu Deutsch die Wiederbegegnung, ein Werk des Komponisten Jean Goldenbaum. Was ist das für ein Werk und wie kommt es nach Hamburg?
Wir sind mit Dr. Goldenbaum in Kontakt gekommen, weil er diese Opernaufführung schon geplant hatte am 8. November im Rolf-Liebermann-Studio. Und so sind wir in eine Kooperation eingegangen, haben gesagt, natürlich nehmen wir ihn total gerne mit diesem spannenden Projekt mit in das Programm auf, weil es genau das ist, was wir auch suchen und uns wünschen. Und er hat diese Oper komponiert, sie ist modern, das ist also eine moderne Komposition. Und das Beeindruckende ist, dass die Sänger, Sängerinnen, ob jetzt die Solisten oder der Chor, alle nicht jüdisch sind und die singen auf Jiddisch, auf Aramäisch und teilweise auf Hebräisch. Und das finde ich schon sehr spannend.
Das ist anspruchsvoll.
Ja.
Und haben Sie schon irgendeinen Eindruck gewonnen, wie das klingt?
Ich durfte mir was anhören. Ich finde es sehr spannend und ich bin wirklich neugierig, wie dann das Gesamtkonzept aufgeht, weil es gibt einen Untertitel auf Deutsch, damit das Publikum auch versteht, was gesagt wird. Die Geschichte an sich ist sehr, ja, sehr interessant. Man muss sich auf eine Kreativität einlassen und auch viel Fantasie haben. Und
es basiert ja auf einer Erzählung von Isaac Bashevis-Singer.
Genau, und das sind halt verschiedene Metaebenen, wo diese Begegnung stattfindet. Also man muss schon sehr offen sein und ich freue mich. Also ich finde das eine sehr spannende Geschichte.
Ja, also Jiddisch ist ja dem Mittelhochdeutschen sehr nah, enthält auch viele hebräische Elemente. Es gibt diesmal relativ viel Jiddisches bei den Kulturtagen, also außer dieser Oper auch Musik vom Ensemble Wachs. An einem Abend konzertieren etliche Hamburger MusikerInnen auf Jiddisch, also Daniel Kahn, Stellas Morgenstern. Mit Alan Byrne kommt ein internationaler Star der Klezmer-Szene. Es gibt eine Stadtführung zu jiddischen Orten. Teilweise wird sie vielleicht auf Jiddisch sein. Es gibt einen Schnupperkurs, Jiddisch zum Kennenlernen. Und Jiddisch war so die Sprache der Juden und Jüdinnen Osteuropas vor der Shoah. Es spielt eigentlich keine große Rolle als gesprochene Sprache in der heutigen jüdischen Gemeinde Hamburg. Wie kommen also diese jiddischen Events alle in das Programm?
Das ist eine Kooperation vor allem mit der Salomon-Birnbaum-Gesellschaft, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert und begeht. Und
die fördert Jiddisches, das ist deren Zweck und Motto.
Die fördern Jiddisches und die sind gerade sehr aktiv, sodass all diese Projekte entstanden sind. Also der Schnupperkurs für Jiddisch. Und wir fanden es sehr schön, dass die Gesellschaft auf uns zugekommen ist und hat gesagt, pass auf, wir würden das total gerne im Rahmen der jüdischen Kulturtage feiern und begehen.
Den Schnupperkurs hatten Sie schon mal in den Kulturtagen, oder?
Ja. Den hatten wir schon 2023 und der war innerhalb von kürzester Zeit komplett ausgebucht. Da haben wir dann spontan noch einen zweiten mit der Salomon-Birnbaum-Gesellschaft zusammen ins Leben gerufen. Der war dann auch sofort voll, sodass das auch ein weiterführendes Projekt geworden ist. Und da haben wir gesagt, der muss auf jeden Fall wieder rein.
Aufgefallen sind mir auch mehrere Angebote zusammen mit Hamburgs Fußballclubs. Also HSV und FC St. Pauli. Da gibt es Rundgänge, da gibt es ein Podiumsgespräch. Ich zitiere zur jüdischen Identität des HSV, habe ich schwer gestaunt. Wann und wie ist denn da eine regelrechte Zusammenarbeit jetzt entstanden?
Naja, wir haben uns überlegt, wie können wir noch weitere Zielgruppen erreichen? Wie können wir unser Projekt auch bekannter machen und vielleicht auch jüngere Menschen erreichen und dafür begeistern? Und da war es natürlich naheliegend, den Kontakt zu den Fußballvereinen aufzunehmen. Ja, und dann habe ich den Kontakt gesucht und das wurde wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Sowohl HSV als auch FC St. Pauli haben sofort gesagt, wir sind dabei. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie das stattfinden kann. Und so ist das entstanden, dass beide Fußballvereine historische Stadtrundgänge anbieten, aber auch nochmal eine Podiumsdiskussion bzw. einen Vortrag im FC St. Pauli Museum.
Ja, und die hatten ja auch alle beide viele jüdische Mitglieder. Also ich nehme mal an, hinter dem verblüffenden Titel jüdische Identität des HSV verbirgt sich, dass es vermutlich sogar unter den Gründern, ich weiß es nicht, als auch unter den Mitgliedern vor dem Holocaust etliche jüdische Leute gab.
Ja, tatsächlich hat sich der HSV in der Nähe Grindel-Hallerstraße gegründet und hatte auch dort seinen Sportplatz, seinen Trainingsplatz. Und die meisten Mitglieder damals waren jüdisch. Also ein ganz, ganz großer Anteil. Und das sind solche Geschichten und Hintergründe, die bei dem Stadtrundgang vor allem auch aufgezeigt werden. Man geht den Biografien jüdischer Sportlerinnen nach, die damals aktiv waren, ihre Schicksale und was aber dem HSV auch nochmal wichtig war, nicht nur die Erinnerung darzustellen und in die Geschichte zu gehen, sondern auf der Podiumsdiskussion auch zu diskutieren. Also was nutzt es erinnern, wenn wir heute nichts tun? Und wie können wir gegen den weltweiten Antisemitismus vorgehen, aber auch hier in Hamburg im eigenen Verein, also Geschichte aufzuarbeiten, aber auch ein aktives Tun daraus, ein Handeln zu generieren?
Es gibt deutlich mehr zur Architektur und über jüdische Architekten diesmal bei den Kulturtagen. Unter anderem eine Ausstellung über Ossip Klawein, der in Hamburg eine wichtige Rolle spielte und über den wir gleich noch in einem extra Beitrag mehr hören. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt noch einiges zu Architektur.
Ja, wir dachten, dass es naheliegend ist, da ja in diesem Jahr der Architektenwettbewerb für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge zu Ende gegangen ist, das Modell gefunden wurde. Und da dachten wir, es ist eine schöne Bereicherung, nochmal einen Vortrag allgemein über Synagogenarchitektur anzubieten. Das fanden wir ganz spannend einzubauen, damit man sich ein Grundwissen aneignen kann, wenn man möchte.
Aber es gibt auch noch einen Vortrag über jüdische Architekten überhaupt, ne, in Hamburg?
Ja, es gibt im Rahmen der Ossip Klawein-Ausstellung im Ernst-Barlach-Haus noch einen Vortrag über das Wirken jüdischer Architekten der 1920er Jahre in Hamburg. Und das ist auch spannend zu sehen, wie auch das Stadtbild durch jüdische Menschen mitgestaltet wurde.
Elisabeth Frieder, wir können hier nicht alles erwähnen. Es kommt eine Autorin von Weltrang, nämlich Seroja Shalev, am 2. Dezember. Mhm. Es kommen deutsche Erfolgsautoren wie Dimitri Kapitelmann und Frank Stern. Gibt es etwas, worauf Sie sich ganz besonders freuen?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich freue mich tatsächlich auf alles. Aber natürlich ist eine weltbekannte Schriftstellerin wie Seroja Shalev ist für mich natürlich ein Highlight. Also ich habe ihre Bücher im Schrank und das ist natürlich schon was ganz Besonderes, aber auch, also alle Veranstaltungen sind mit Herzblut und Liebe entstanden und sind wichtig und sind mir ein Anliegen.
Vielen Dank, Elisabeth Friedler. Sie sind Kulturreferentin der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Vielen Dank für den Ausblick auf die Jüdischen Kulturtage Hamburg. Auf der Website der Kulturtage findet man alle Veranstaltungen mit allen Infos und den Links zu den Tickets, um die man sich jetzt rechtzeitig kümmern sollte. Ist schon irgendwas ausverkauft?
Ja.
Nämlich?
Der Jiddisch-Stadtrundgang.
Sie haben sich als Musik mit jüdischem Bezug ein Stück der Klezmer-Band Dobra Noc gewünscht, die ja bei den Kulturtagen auftritt. Das Stück heißt Antläuf mit mir. Lauf mit mir weg, hau mit mir ab.
Ja.
Warum dieses Stück oder diese Band?
Weil ich es so erfrischend, schön und anders fand. Und ich finde, die machen einfach gute Laune. Und deswegen habe ich es mir gewünscht.
Du sollst nicht hören, was dein Mann wird dir sagen. Du sollst nicht daran gehen, zu in der Stieb. Als du es zilgen, dein Händel zu meinem Herzen. Dann wirst du wissen, als ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Gogona schön, als ich mir noch sehe, als ich läufe weg mit dir. Du bist mein Feld, du bist mein Geld. Mein Leben wollte ich habe weggelegt von dir. Oh, du sollst nicht hören, was denn Mama wird dir sagen. Sollst nicht daran gehen, zu in der Stieb. Als du wirst silgen, dein Handel zu meinem Herzen. Dann wirst du wissen, als ich hab dich lieb. Eulo mir geht heim, süßer Lübe mein. Verspäter Wellen mir schicken vor dein Mame. In glücklich Wellen mir du mit sein. Du bist bei mir, ich bin von dir. In mit dein Liebschaft bin ich angewir. Eulo Lübe mein, mit dir zu sein. Ist ein Gesicht wie ein weißer dicker Wein. Oh, du sollst nicht hören, was dein Mame wird dir suchen. Sollst nicht daran gehen, zu in der Stieb. Als du es zilgen, dein Händel zu meinem Herzen, dann wirst du wissen, als ich hab dich lieb.
Antläuf mit mir, lauf mit mir weg, das war die Band Dobra Noc. Sie kommen ursprünglich aus St. Petersburg, Dobra Noc bedeutet gute Nacht. Sie spielen Klezmer, russischen Folk, Balkanmusik, covern aber auch Rammstein oder spielen eine sehr witzige Variante von Techno. Ein spannender Mix, der Spaß macht und ein sehr erfolgreiches Ensemble, das schon in 20 Ländern auftrat und 10 Alben auf dem Markt hat. In Hamburg spielen sie am 10. Dezember im St. Pauli-Bunker. Auf eine Veranstaltung der Jüdischen Kulturtage Hamburg wollen wir an dieser Stelle nochmal genauer eingehen, nämlich auf die Ausstellung Ossip Klawein, ein Architekt zwischen Hamburg und Haifa, die am 16. Oktober im Ernst-Barlach-Haus eröffnet wird. Eine so bemerkenswerte Biografie wie die des Architekten Ossip Klawein, der in Hamburg und in Israel bemerkenswerte Bauten hinterließ, hatten nur wenige Menschen. Die Ausstellung zeichnet das Leben und Schaffen des jüdischen Architekten nach, der 1933 ins britische Mandatsgebiet Palästina emigrierte und später das architektonische Erscheinungsbild des jungen Staates Israel entscheidend prägte. Zu seinen bekanntesten Werken zählen das Parlamentsgebäude in Jerusalem, die Knesset, und die Grabanlage für Theodor Herzl, den Vordenker des Staates Israel. Aber auch in Hamburg hat er eben prägend gewirkt. Igal Avidan hat die Ausstellung schon in Berlin gesehen.
Ossip Klawein, dem nun die erste Ausstellung gewidmet wird, gelangen in Deutschland und Israel große berufliche Erfolge, obwohl er als Jude unter Antisemitismus gelitten hat. Jacqueline Henard kuratiert die erste Ausstellung über den Architekten.
Er musste zweimal fliehen. Er ist als 12-Jähriger aus Warschau nach Offenbach, Mainz gekommen. Er hat in Ostpreußen gearbeitet, er hat in Berlin gelebt, er hat in Bremen gearbeitet. Er ist so deutsch geworden, wie es irgend ging.
Nach dem Umbau des Hamburger Stadttheaters wechselte Klawein im Jahr 1926 ins Büro des berühmten Hamburger Architekten Fritz Höger.
Ein berühmter Backsteinexpressionist, der bekannt ist für das Chielehaus vor allem in Hamburg, das berühmteste Gebäude des deutschen Backsteinexpressionismus. Und Ossip Klawein war der Chefarchitekt von Fritz Höger.
Das Chielehaus von Höger, eines der ersten Hamburger Hochhäuser und beispielgebend für den Backsteinexpressionismus, gehört inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das gilt auch für das neunstöckige Hamburger Kontorhaus Sprinkenhof, das von Klawein miterbaut wurde.
Im Norden die bekanntesten Gebäude sind der Sprinkenhof, der in drei Phasen gebaut worden ist. Und die mittlere Phase ist eine Höger-Phase, die Klawein für sich beansprucht vom Entwurf her. Und dann hat er in Wilhelmshaven die sogenannte Burg am Meer gebaut. Ein gigantischer Backsteinkomplex, monumental.
Die Historikerin Jacqueline Henard entdeckte, dass Ossip Klawein einen großen Anteil an dem Bau der monumentalen Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin hatte. Die Kirche ist als Kraftwerk Gottes bekannt und dort wurde die Ausstellung über Ossip Klawein eröffnet. Die Besucher erfahren dort unter anderem, dass Fritz Hügger 1932 Mitglied der NSDAP wurde, Ossip Klawein jedoch trotzdem sehr unterstützte. Jacqueline Henard.
Über die Jahre war eine enge Beziehung und gegenseitige Wertschätzung entstanden. Und Ossip Klawein hat in einer eidesstattlichen Versicherung 1954 geschrieben, dass er zum 01.01.1933 bei Fritz Hügger kündigen musste, weil Hügger aufgrund der Tatsache, dass er ihn als Juden beschäftigte, so stark unter Druck geraten war, dass das Büro in Schwierigkeiten war. Er hat ihn dann weiter beschäftigt
und zahlte heimlich sein Honorar. 1924 war Klawein zwar aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten und hatte eine evangelische Christin geheiratet. Dennoch wurde er von den Nationalsozialisten verfolgt. Fritz Hügger verhalf ihm zu einem Touristenvisum nach Palästina, wohin ihm bald seine Frau, sein in Hamburg geborener Sohn und sein betagter Vater folgten. Ende 1933 schrieb Hügger dem lieben Klawein, wünschte ihm ein gutes neues Jahr und schloss mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Kurz nach seiner Ankunft entwarf Josef Klawein, so hieß er offiziell, das Grabmal des zionistischen Anführers Chaim Arlozorow. Dieser war wegen des von ihm vereinbarten Abkommens mit Hitlers Reichswirtschaftsminister, welches die Auswanderung deutscher Juden erleichterte, ermordet worden. Nach der Staatsgründung Israels erhielt Klawein 1951 den Auftrag zur Gestaltung des Grabmals von Theodor Herzl, dessen sterbliche Überreste in Jerusalem beigesetzt wurden.
Er ist zu dem Schlüsselarchitekten der zionistischen Gedenkkultur geworden mit dem Herzlberg. Die Tatsache ist, dass Premierminister und andere führende Figuren des Zionismus auf dem Herzlberg beerdigt sind und dass er eine nationale Pilgerstätte ist.
Weltruhm erlangte Klawein mit dem Bau des monumentalen Getreidesilos in Haifa, das bis heute als Wahrzeichen der Hafenstadt gilt. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Bau des israelischen Parlamentsgebäudes in Jerusalem. Nach einem langjährigen Streit konnte er schließlich die Eröffnung der Knesset am 30. August 1966 mitfeiern, im Westteil des damals noch geteilten Jerusalem.
Also da war die ganze Welt zusammengekommen, um dieses Ereignis zu würdigen. Es waren mehr als 5000 Gäste und hochrangige Vertreter aus 41 Staaten. Ehrengast war der Sprecher der isländischen Alting als Vertreter des ältesten Parlaments der Welt.
Möglicherweise wird die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt auch in eben diesem Parlament gezeigt.
Die Ausstellung Ossip Klawein, ein Architekt zwischen Hamburg und Haifa, wird am 16. Oktober im Ernst-Barlach-Haus eröffnet. Zu sehen ist sie bei freiem Eintritt bis zum 8. Februar 2026. Igal Avidan stellte Ossip Klawein vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln.
Was ist eigentlich Segen? Zeigt sich ein Gesegnetsein darin, dass es einem gut geht und man weitgehend von Sorgen verschont ist? Die Erzählungen über Abraham, der keineswegs auf Rosen gebettet war, lassen uns über diese Frage nachdenken. Der Tora-Abschnitt dieser Woche, Lech Lecha, ist eine Geschichte von Aufbruch und von Unterwegssein. Gleich zu Beginn hören wir von Gottes Auftrag an Abraham. Zieh hinweg von deinem Land, von deinem Geburtsort und von deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Alles, was Abraham kennt, soll er aufgeben und ins Unbekannte ziehen. Er soll seine vertrauten Lebensverhältnisse, den Kreis seiner Verwandten und Bekannten verlassen, weg aus all dem, was ihm bisher Stabilität bot. Wir, die wir heute die Geschichten der Tora lesen, kennen das Happy End, wissen, dass er und seine kleine Familie tatsächlich dieses Land erreichen werden, dass aus seinen Nachkommen das Volk Israel hervorgehen wird. Aber Abraham weiß das nicht. Ihm bleibt nur, sich auf diese Ungewissheit einzulassen. Für ihn ist es ein Wagnis. Denn was wir mit dem positiven Begriff Aufbruch bezeichnen, geht einher mit Verlust, mit Abschied und mit Unsicherheit. Das Einzige, woran er sich festhalten kann, ist das Versprechen Gottes. Ich will dich zu einem großen Volk machen, will dich segnen und deinen Namen groß werden lassen. Du selbst sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den will ich verfluchen, und mit dir werden sich alle Geschlechter der Erde segnen. Es ist eine große Verheißung, aber die Lebenswirklichkeit von Abraham scheint sie lange nicht zu bestätigen. Kaum in diesem neuen, unbekannten Land angekommen, muss er Hungersnot, Krieg und Flucht erleben. Jahrzehntelang bleiben er und seine Frau Sarah kinderlos. Als Nomaden durchqueren sie dieses Land. Der erste eigene Boden wird die Grabstätte sein, die Abraham nach dem Tod seiner Frau erwirbt. Woher nahmen er und Sarah die Kraft, auf das Versprechen einer großen Zukunft nicht allein für sich, sondern sogar für die ganze Menschheit zu vertrauen? Und wie werden sich die kommenden Generationen, auch wir heute, daran aufrichten können? In diesem Jahr begehen wir den 90. Jahrestag der Ordination von Regina Jonas zur Rabbinerin. Sie war weltweit die erste Frau, die sich diesen Titel erringen konnte. In Zeiten schlimmster Verfolgung nahm sie ihre rabbinische Tätigkeit auf, diente in Berlin einer Gemeinschaft von verzweifelten Menschen. Nach ihrer Deportation in das KZ Theresienstadt setzte Regina Jonas ihre seelsorgerliche und rabbinische Tätigkeit auch dort fort. Sie besuchte Kranke und Alte, begleitete Sterbende und Trauernde, predigte und versuchte, Menschen Trost und Hoffnung zuzusprechen. In ihrem letzten uns erhaltenen Text bezieht sich Regina Jonas auf den Segen an Abraham, von dem wir zu Beginn unseres Wochenabschnitts hören. Sie schreibt: Unser jüdisches Volk ist von Gott in die Geschichte gesandt worden als ein Gesegnetes. Von Gott gesegnet sein heißt, wohin man tritt, in jeder Lebenslage Segen, Güte, Treue spenden. Demut vor Gott, selbstlose, hingebungsvolle Liebe zu seinen Geschöpfen erhalten die Welt. Diese Grundpfeiler der Welt zu errichten, war und ist Israels Aufgabe. Mann und Frau, Frau und Mann haben diese Pflicht in gleicher jüdischer Treue übernommen. Diesem Ideal dient auch unsere ernste, prüfungsreiche Theresienstädter Arbeit, Diener Gottes zu sein. Verheißung von Segen bedeutet nicht, ihr werdet es einfach haben und alles wird euch zufallen. Segen ist vielmehr das Zutrauen und die Kraft, den Widrigkeiten des Lebens begegnen zu können. Dieser Segen befähigt uns Menschen, nicht zu resignieren und das Gebotene zu tun. Aus diesem Segen können Verzweifelte Hoffnung und Kraft schöpfen. Auch wir leben in Zeiten, wo Krieg, Flucht, Ungewissheit und die Erschütterung unserer vertrauten Welt bis in unsere Häuser und Familien reicht. Mögen wir Stärkung finden in der Verheißung des Segens an Abraham und seine Nachkommen, damit wir diesen Segen leben und Menschen sich auch an uns aufrichten, Trost und Orientierung finden können. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Lech Lecha von Tal Koch. Übersetzt lautet der Text: Ziehe allein aus dem Land, von der Geburtsstätte und aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Es singen die drei Kantoren.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, lech lecha.
Lech lecha, me'artecha,
u'mimod
adetecha,
u'mibet
avicha.
Lech lecha,
me'artecha, u'mimod
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.